neu heute Morgen. Wir geben dir auch diese Versammlung jetzt, Herr, und wir öffnen dir unser Herz. Und wir wissen, du bist hier und willst zu uns sprechen, Herr. Oh, Herr Jesus, öffne uns neu dein Wort. Zeig uns noch mehr von deinem Vorsatz. Ja, Amen. Ist wunderbar, wir sind schon wieder mittendrin. Und es ist keine kleine Offenbarung. Ich habe vorhin das Wort kleine Offenbarung gehört. Es ist eine große Offenbarung. Wenn der Herr uns zeigt, wer er ist, und wenn er uns zeigt, was auf seinem Herzen ist. Eine große Offenbarung. Der Herr sagt, nachdem der Petrus erkannt hat, wer Jesus wirklich ist. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dann sagt er zu ihm, das hat ja nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater in den Himmel. Das heißt, es ist eine himmlische Offenbarung. Und mit dieser Offenbarung beginnt eigentlich das, was der Herr mit seinen Jüngern sich von Anfang an vorgenommen hatte. Jetzt ist der Punkt. Jetzt hat Petrus den Christus erkannt. Und jetzt sagt er ihm auch, du bist Petrus. Du bist ein Stein. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Der Herr offenbart ihm noch mehr. Er zeigt ihm, er will seine Gemeinde bauen. Ja, der Herr ist dieser Fels, auf den die Gemeinde gebaut wird. War für mich auch neu so beruhigend gestern Abend zu hören. Dieser Fels ist nicht ein Mensch, sondern der Fels ist der lebendige Gott selber, auf den wir bauen, den wir kennen. Ja, das ist unser Gott. Der Herr ist mein Fels. Lob den Herrn. Und er ist dabei, die Gemeinde zu bauen. Das ist aber nichts, was wir wissen und dann irgendwie umsetzen, sondern das ist etwas, was ganz aus Gott herauskommt. Die Gemeinde kommt von Gott. Deshalb ist unsere Ausrichtung in der Gemeinde, dass wir mit dem richtigen Material bauen möchten. Nämlich das richtige Material ist Christus. Nur das Wesen des Herrn baut die Gemeinde auf. Wir haben gerade im Hohen Lied in Karlsruhe bei uns gesehen, wie diese Braut, und die Gemeinde ist ja die Braut, und wir können das einfach alles auf die Gemeinde auch übertragen, diese wunderschönen Bilder dort. Die Braut, was sie am Anfang macht, sie genießt nur ihren Bräutigam. Sie genießt ihren Geliebten. Alles, was er ist. Und sie entdeckt immer noch mehr von ihm. Und am Ende, mehr und mehr merkt man, sie ist ganz durchdrungen von ihm. Das, was sie vorher an ihm so geschätzt hat und was sie genossen hat von ihm, das genießt er jetzt auch bei ihr. Weil sie damit konstituiert wurde. Das wurde ihr Wesen. Das hat uns gezeigt und zeigt uns auch, dass die Gemeinde nichts ist, was wir produzieren können. Sondern wir brauchen so eine Beziehung zum Herrn, dass der Herr uns Tag für Tag verändern kann, sich einwirkt in uns. Gell? Eine Liebesbeziehung, eine Beziehung zu unserem Bräutigam. Die Gemeinde ist auch seine Braut. Und der Herr muss uns neu die Augen öffnen. Wir haben hier in unserer Mitteilung die Überschrift die Bedeutung Jerusalems im Hinblick auf die Gemeinde. Und wenn wir von der Gemeinde sprechen und wenn wir jetzt vom Wiederaufbau sprechen, dann ist es gut, dass wir ein bisschen den Hintergrund auch kennen. Das ist jetzt ein kleiner geschichtlicher Abriss, ein geschichtlicher Kurzüberblick. Es beginnt damit, eigentlich könnte man noch weiter ausholen, aber es beginnt damit, was wir vorhin eben gelesen haben in 5. Mose Kapitel 12. Das war kurz bevor das Volk in das gute Land gehen sollte. Da gibt Gott durch Mose noch einmal eine ganz wichtige oder gewichtige Anweisungen, wie was sie machen sollen, wenn sie dieses Land eingenommen haben, wenn sie dieses Land in Besitz nehmen. Und es war für Gott von Anfang an ganz wichtig, dass sie nicht es so machen, wie das die Heiden, die Nationen dort bislang immer gemacht haben. Sondern er wollte, dass dieses Volk ist ein besonderes Volk. Und da gibt es auch eine besondere Art der Anbetung. Und die hat auch damit zu tun, dass es dort einen besonderen Ort gibt. Nicht den sich Menschen raussuchen, sondern den Gott erwählt hat. Die Städte sollt ihr aufsuchen, heißt es in Vers 5, die der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er dort wohnt. So, also Gott hat die Absicht, auf dieser Erde zu wohnen. Er wohnt im Himmel. Steht außer Frage. Aber die Bibel ist eine Geschichte darüber, dass Gott mit uns Menschen wohnen möchte. Und er wird sein Ziel am Ende erreicht haben. Lies Offenbarung. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Gott hat immer wieder versucht, auf dieser Erde bei den Menschen zu wohnen. Das war sein Ziel. Immer sein Ziel. Und diese Stadt, wir wissen das, dieser Ort, der war am Anfang noch nicht so klar, als sie das Land eingenommen hatten. Sie haben dort noch viel Schwierigkeiten gehabt. Sie hatten noch zu leiden unter den Philistern und haben viel. Es war nicht so ruhmreich die erste Zeit, bis dann David kam. Und von David heißt es, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Was macht ihn für Gott so besonders, den David? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir wissen, wenn wir die Geschichte lesen, und es ist immer schön, weil lesen. Das Alte Testament ist eine wunderbare Geschichte. Die ganze Schrift ist so kostbar, so schön zu lesen. Das wird alles berichtet. Du siehst, wie ein Mann nach dem Herzen Gottes aussieht. Es ist keiner, der sich in den Vordergrund gedrängt hat. Er war eigentlich unscheinbar. Der war sehr zurückhaltend. Er war noch der Jüngere von diesen vielen Brüdern, die alle ein gewisses Format hatten. Aber der David, das war der andere da, draußen auf dem Feld bei den Schafen. Und der hat dann, was hat er dort gemacht? Wahrscheinlich hat er Lieder gedichtet, hat mit seinem Instrument geübt und hat, wenn es nötig war, mal ein wildes Tier verjagt und auf seine Schafe aufgepasst. Während dieser ganzen Zeit hatte er, davon bin ich überzeugt, eine Beziehung zu Gott gepflegt. Diese Beziehung zu Gott, die hat ihn ausgemacht. Das war das, was Gott an ihm so geschätzt hat. Vorher war ein König mit Format an der Regierung in Israel. Er war einen Kopf größer als alle. Zu ihm konnte man aufschauen. Aber bei der ersten Versuchung hat er versagt, weil er nicht so eine Beziehung zum lebendigen Gott hatte. Und Gott musste ihn aufgeben und hat dann den David gesalbt. Den hat er geholt dort bei den Schafen, wo man eigentlich nicht einen König erwartet. Einen Jugendlichen bei den Schafen, der wurde gesalbt. Lob den Herrn. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und doch war er nicht nur, wie soll man sagen, nicht nur ein Träumer, der eben da den Tag verbrachte bei den Schafen, sondern es stellt sich raus, er war ein mutiger Kämpfer. Gell? Und er hat, weil er Gott kannte, hat er immer auf Gott vertraut. Er hat nicht auf seine Kräfte, seine Fähigkeiten gesetzt, sondern dass Gott hier eingreift. Begann mit Goliath, wie er ihn besiegt hat, und später die ganzen Kriege. Ihr könnt es nachschauen. Er hat dann dafür gesorgt, dass endlich Ruhe war vor den Philistern. Er hat das Land befriedet. Er hat Frieden geschaffen im Land. Sogar die Jebusiter am Ende besiegt und ihre Stadt eingenommen. Das war damals Jerusalem. Und das stellte sich heraus, das ist der Ort, den Gott erwählt hat. Und es heißt in dem einen Psalm, den wir auch gelesen haben, dass er keine Ruhe hatte, bis er eine Stätte findet für den mächtigen Jakobs. Er hat keine Ruhe gehabt. Das heißt, es war ein Anliegen für ihn, dass Gott eine Wohnung bekommt. Und dass das alles auch an der richtigen Stelle passiert. Er selber hatte so viele Kriege geführt und Gott hat gesagt, es ist zu viel Blut durch deine Hand vergossen worden. Diese Wohnung, die du mir bauen willst, die Wohnung, die David dem Herrn bauen wollte, das war schon immer in seinem Herzen. Er hat ein Herz gehabt für den Herrn. Die hat dann nachher sein Sohn gebaut, der Salomo. Und da sind wir schon bei dem zweiten Punkt. Salomo hat den Tempel gebaut. Es war alles wunderbar vorbereitet. Und Gott hat diesen Tempel gesegnet. Das war der Höhepunkt, kann man sagen, des Reiches Israel damals. Eine Zeit von etwa 40 Jahren, wo Salomo regiert hat und wo Frieden geherrscht hat und wo etwas zum Ausdruck gekommen ist von dem Reichtum Gottes. Ja, das war die Blütezeit dieses Volkes und es war durch die Weisheit Salomos, konnte die ganze Welt erkennen, dass hier dort etwas Besonderes ist. Es wird nicht nur auf den Gott im Himmel hingewiesen, sondern jetzt musst du nach Jerusalem reisen, um etwas von der Herrlichkeit Gottes zu sehen. Ja, die Königin von Saba, die von weit her kam, oder Sheba, ja, sie war beeindruckt. Sie hat vorher von Gerüchten gehört, der Salomo sei so ein weiser König. Aber dann kam sie selber und hat gesagt, alle diese Beschreibungen, die sie gehört hat, wurden übertroffen, nachdem sie selber gesehen hat, mit eigenen Augen, was Gott dort gewirkt hat. Und das ist diese Herrlichkeit. Das ist ein Bild darauf, soll uns zeigen, Gott möchte die Gemeinde haben auf dieser Erde, die seine Herrlichkeit zum Ausdruck bringt. Wo man Gott erkennen kann, seinen Reichtum, seine Weisheit, seine Größe. Wunderbar, durch so viele Menschen. Der Herr Jesus hat ja auch gesagt in den Evangelien, siehe, hier ist mehr als Salomo. Hier ist mehr als Salomo. Jesus ist der wahre Salomo. Und er ist heute dabei, seine Gemeinde zu bauen. Er hat seine Gemeinde hervorgebracht durch seinen Tod und seine Auferstehung. Diese Blütezeit, und hier sieht man auch schon, die Geschichte geht nicht immer nach oben. Das ist wie mit den Aktienkursen. Jetzt auch so, du denkst, na, jetzt geht es nach oben, aufwärts, und dann gibt es wieder eine Krise. Und genauso im Volk Gottes gab es immer wieder dieses Auf und Ab. Am höchsten Punkt, kurz danach, kam ein Fall, ein tiefer Fall. Und ich empfehle allen, das einfach mal nachzulesen. Besonders die jungen Leute, es ist gut, da zu lesen, wie kam es denn dazu? Was ist da passiert? Der Sohn von Salomo, nachdem Salomo gestorben war, war der Nachfolger des Königs. Das ist üblich, Thronfolger. Und er kam dann in die Regierung und dann war die Frage, ja, wie geht's jetzt weiter? Ja, was? Und er hat natürlich noch wenig Ahnung gehabt, also hat er die Berater zu sich gerufen. Er hat erst auf die Alten hat er angehört, die Ältesten, die auch schon seinen Vater beraten haben, die das Land kennen, die ganzen Verhältnisse kennen und die auch loyal waren und ihm sicher aus bestem Wissen und Gewissen einen guten Rat gegeben haben. Sie haben gesagt, guck mal, das Volk ist eigentlich ganz schön gedrückt gewesen durch die hohen Ansprüche deines Vaters. Wenn du ihnen jetzt diese Last erleichterst, dann werden sie dein Leben lang dir untertan sein. Und du wirst ein guter König sein. Und er hat aber, war ein Junger wahrscheinlich, er hat dann aber andere Berater auch noch gehabt. Junge Leute, die mit ihm groß geworden sind. So seine Generation. Und mit ihnen hat er sich auch beraten. Und sie haben ihm geraten, lass dir das nicht bieten. Sag ihnen, wenn du, ihr könnt es alles nachlesen, du wirst den Druck erhöhen, erhöhe den Druck, zeig ihnen, wo es lang geht, sozusagen so sinngemäß. Und dann 1. Könige 12, ich lese gerade mal kurz diese Passage, 1. Könige 12, ganz kurz, ja. Er verwarf, das ist Vers 8, er verwarf den Rat der Alten, den sie ihm geraten hatten, und beriet sich mit den Jüngeren, die mit ihm groß geworden waren, die vor ihm standen. Und er sagte zu ihnen, was ratet ihr, dass wir diesem Volk zur Antwort geben, das zu dir geredet und gesagt hat, erleichtere doch das Joch, das dein Vater auf uns gelegt hat. Und die Jüngeren, die mit ihm groß geworden waren, redeten zu ihm und sagten, du sollst zu diesem Volk sprechen, das zu dir geredet hat und gesagt hat, und so weiter. So sollst du reden, mein kleiner Finger ist dicker als die Hüften meines Vaters. Nun denn, mein Vater hat euch ein schweres Joch aufgeladen, ich aber will euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtet, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. So, das war der Auslöser, dass das ganze Volk, vor allem mindestens die 10 Stämme von Israel, außer Juda und auch Benjamin, dass sie nicht mehr gewillt waren, in Einheit mit dem König von Juda gemeinsam weiterzugehen. Und Jerobeam kam dann aus Ägypten, der war im Exil, weil er eigentlich gegen Salomo damals schon aktiv war, kam aus dem Exil und hat den Rest des Volkes Israels angeführt und gesagt, was haben wir jetzt mit Juda noch zu schaffen, reicht jetzt, ja, tschüss, wir gehen. Und ab diesem Zeitpunkt gab es 2 Nationen. Es gab Juda und es gab Israel. Mit den übrigen Stämmen. Jerobeam hat jetzt sich dann gesagt, gut, er ist jetzt der König über Israel, über das Rest Israel, über den größeren Teil eigentlich. Und dann hat er sich gesagt, wenn jetzt wieder diese Feste kommen und das Volk will wieder nach Jerusalem gehen, dann werden sie wieder von mir abfallen. Dann verliere ich mein Königtum. Dann werden sie wieder zu Juda zurückkommen. Sie müssen ja nach Jerusalem und das liegt in Juda. Also kam er auf den Gedanken, auf die Idee, ein weiteres Anbetungszentrum zu errichten. Da wurden so eine Art goldene Kälber wurden aufgerichtet, Stiere oder sowas, Rinder als Gottesbilder, das eine in Bethel und das andere weiter oben im Norden in Dan, sodass alle in Israel nicht diesen weiten Weg zurücklegen mussten nach Jerusalem im Süden. Er macht also 2 Dinge. Das erste war, er spaltet das Volk. Wobei, da muss man auch sagen, er hat vorher von einem Propheten gesagt bekommen, dass Gott ihn gebrauchen möchte, gerade zu diesem Zweck. Weil als Gericht über Israel. Aber jetzt macht er sich einer Sache schuldig, denn er hat diesen Ort, den Gott erwählt hat, hat er verlassen. Und sogar das Volk aufgefordert, an anderen Städten Gott anzubeten. Und nicht nur das, sondern er ersetzt auch Gott durch ein Bild, das er dort aufstellt. Das nennt die Schrift auch Götzendienst. Und dieses sein Verhalten setzt sich fort in der ganzen Geschichte der Könige. Da kann man nachlesen, Könige, Chronik, ja, das Volk Israel. Und immer wieder wird die Sünde erwähnt, Jerobiams. Ja, die Könige werden erwähnt, was sie alles getan haben, Gutes oder Schlechtes. Und dann wird immer wieder am Ende gesagt, aber er verharrte weiter in der Sünde Jerobiams. Ja, das war auch mit ein Grund, diese ganze Abgötterei, das hat sich dann noch vermehrt, das wurde ja noch schlimmer. Ja, es kamen noch viele andere Götter dazu, die angebetet wurden. Und das hat mit dazu geführt, dass später dann Gott das Volk gerichtet hat. Er musste es richten und hat es wegführen lassen nach Babylon. Das Ganze, vor allem dann auch Juda nachher noch. So, jetzt haben wir Jerusalem. Wurde, ja, das Prinzip Jerusalems wurde damals verletzt, nicht ernst genommen von Jerobeam. Und wir sehen in der ganzen Schrift, dass Jerusalem so eine große Bedeutung hat, nicht nur für Menschen, sondern auch für Gott. Vielleicht lesen wir den Vers nochmal, das ist der ich jetzt nicht, der Psalm 135. Psalm 135, das ist Vers 21. Gesegnet sei der Herr aus Zion, der in Jerusalem wohnt. So, du hast einen Gott, der wohnt in einer Stadt auf dieser Erde. Der wohnt. Der Gott, der zu Jerusalem wohnt. Auch in Esra haben wir das gelesen. Wer unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, um das Haus des Herrn zu bauen. Das ist der Gott, der in Jerusalem ist. So, das heißt, Gottes Gegenwart ist dort mit dieser Stadt verbunden. Gottes Gegenwart ist mit der Stadt verbunden. Wir können jetzt diese ganzen Verse, könnten wir nachlesen. Also es gibt sehr viele solcher Stellen. Jesaja Kapitel 2 zum Beispiel. Die ganze Schrift ist voll. Jesaja 2. Neue Bibel. Also müssen wir. Wer es hat, kann es lesen. Jesaja 2, Vers 3. Amen. Ja. Amen. Wird Weisung ausgehen. Das Wort des Herrn von Jerusalem. Mhm. Ja, sehr gut. Ja, also diese Stellen sind sehr häufig hier, die zeigen, wie wichtig Jerusalem für Gott ist. Gott hat einen Ort erwählt, auf dem liegen diese ganzen Verheißungen. Von dort soll die Weisung ausgehen. Es soll ein Licht sein. Für die Nationen. Jesaja 62, Vers 1. Ich nicht schweigen. Und Jerusalems bis seine Gerechtigkeit hervorbricht. Amen. Ja. Ja, das kann man zu Hause lesen, genießen. Ja, das sind die Verheißungen für Jerusalem. Wobei bei zur Zeit Jesajas war natürlich schon Jerusalem in einem ganz elenden Zustand. Und er gibt durch sein Wort einfach den Ausblick zur Ermutigung, ja, dass Gott Zion wieder herstellt. Ja, vielleicht gehen wir noch zu Psalm 137. Vers 1 bis 6 können wir gemeinsam lesen. An den Flüssen Babels, da saßen wir. Ja, wir weinten, als wir an Zion dachten. Unsere Harfen hängten wir dort an die Weiden. Denn die uns gefangen weggeführt hatten, forderten dort ein Lied von uns. Und die uns Wehklagen machten, forderten Fröhlichkeit. Singt uns von den Liedern Zions. Wie können wir das Lied des Herrn in einem fremden Land singen? Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setze. Amen. Ja, das war die Seele eines Juden, eines gläubigen Juden, als er dort in der Gefangenschaft war. Weggeführt in Babylon. Und er dachte an Zion. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben. Du lässt mich dort ein Lied von Zion singen, dort mitten in Babylon. Da klebt meine Zunge am Gaumen. Das kann man eigentlich nur in Zion singen. Gell? In Offenbarung lesen wir, sie sangen ein neues Lied. Dieses Lied kannst du nur in Zion singen. Ein Lied von Zion gibt es nur in Zion. Oh Herr, ohne dort zu sein, vereint in Einheit, an dem Ort, den Gott erwählt hat, wird alles so trocken. Aber dort, wo der Herr ist, das ist, ja, und hier heißt es, meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke. Wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setze. Und eine andere Übersetzung sagt, wenn ich nicht Jerusalem meine höchste Freude sein lasse. So beides ist richtig. Selbst wenn Jerusalem nicht deine höchste Freude ist oder wäre, dann will ich trotzdem ganz bewusst Jerusalem über meine höchste Freude setzen. Und doch ist es wunderbar, es ist unsere höchste Freude. Das ist die höchste Freude, wenn wir das sehen, wenn der Herr seine Gemeinde baut, wenn er unter uns sich bewegt und sein Reich unter uns hervorkommt. Jerusalem ist ein Bild auf die Gemeinde. Ja. Bei Salomo haben wir gesehen, da war der Ausdruck der Fülle da. Und wir können sehen, zur Zeit der ersten Gemeinde, gestern hat Gerd schon, und haben wir schon die Verse gelesen, in der Versammlung, aus Apostelgeschichte. Es gibt dort einen Ausdruck, der ist vergleichbar mit dem, was wir bei Salomo gesehen haben. Bei Salomo kam die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck. durch den Tempel, durch die Gottesdienste, die Opfer, durch Salomos Weisheit, durch den Reichtum, der Tag für Tag herangeschippert wurde. Da war einfach ein Ausdruck der Herrlichkeit, des Überflusses da. Und wenn du den Anfang der Gemeinde anschaust, da siehst du, da ist der Geist auf die Geschwister gekommen. Sie fangen an zu reden und es geschieht etwas. Es ist erstaunlich. Gottes Weisheit wurde offenbar. Gottes Reichtum. Gottes Herrschaft war da. Auf der einen Seite hast du das äußerliche Jerusalem da gehabt mit seinen Tempeln und mit seinen Gottesdiensten, aber auf der anderen Seite hattest du auch eine Gruppe von Menschen, die haben gerade die Wirklichkeit der Gegenwart Gottes erfahren. Da brauchst du keinen äußeren Tempel mehr, sondern der Tempel, das ist die Gemeinde, ja, der wahre Tempel. Lob den Herrn. Und dieser Ausdruck der Fülle, den sehen wir auch in Epheser Kapitel 1 beschrieben. Und wieder heißt es zuvor, bevor das beschrieben ist, dass wir erleuchtete Augen dafür brauchen. Um sowas zu erkennen, das ist nicht eine Lehre, sondern wir müssen diesen Christus sehen. Erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr erkennt, das ist Vers 18, was die Hoffnung seiner Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was die überschwängliche Größe, also er überschlägt sich hier mit Begriffen, überschwängliche Größe seiner Kraft ist an uns, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die er in Christus wirken ließ, indem er ihn aus den Toten auferweckt und ihn zu seiner Rechten in den Himmel niedersetzte. Hoch über jede Regierung und Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem kommenden. Und er hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, seine Fülle. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Es gipfelt in der Gemeinde. Du hast hier einen wunderbaren Christus, der so viel erlangt hat und der, in dem die ganze Macht, die Fülle Gottes enthalten ist. Und was macht er? Er ist zum Haupt gesetzt worden der Gemeinde, welche sein Leib ist. Das ist der Leib dieses Auferstandenen, dieses intronisierten Christus. Aufgefahren, über allem. Alles ist unter seine Füße getan. Und sein Leib ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Deshalb, davon muss der Herr uns einen Eindruck geben. Er muss uns dafür Licht geben und den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Wir brauchen erleuchtete Augen des Herzens. So was muss man sehen. Ich weiß noch, am Anfang, als ich Christ geworden bin, wollten zwei Brüder mir unbedingt über die Einheit was erklären. Und haben mir da irgendwelche Bibelstellen gezeigt, aber ich war gar nicht wirklich bereit oder offen dafür. Das habe ich einfach so stehen lassen und okay. Aber eines Tages hat der Herr mir eine Offenbarung gegeben, was Gemeinde ist. Und wenn wir das gesehen haben, dann, weißt du, dann bist du mit allem anderen durch. Wie der Petrus gesagt hat, wo sollen wir hingehen? Herr, wohin sollen wir gehen? Wo soll ich denn noch hin? Ja? Der Herr hat mich für alles andere eigentlich ruiniert. Nur noch brauchbar für den Aufbau der Gemeinde. So, wie Petrus, ne? Lebendiger Stein für den Aufbau der Gemeinde. Für was anderes kannst du den nicht gebrauchen. Nur für den Aufbau seiner Gemeinde hat der Herr uns alle berufen. Wenn du damals vor 2000 Jahren zur Gemeinde gekommen wärst, beziehungsweise zum Glauben gekommen wärst, sagen wir mal einfach, du hast nur Jesus aufgenommen, dann bist du automatisch dazugekommen. Der Herr tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Du bist hinzugekommen. Wo denn hinzu? Zur Gemeinde. Eine Übersetzung schreibt sogar zur Gemeinde, aber es heißt eigentlich nicht wörtlich dort zur Gemeinde, aber sie kamen hinzu. Der Herr tat täglich hinzu. Und das, was da entstanden ist, das war die Gemeinde. Und so wie ein Jude dort in Babylon sich sehnt, nicht nur in Babylon, selbst das ganze Jahr, wenn er in Israel oder in Juda lebt, sich sehnt nach Jerusalem, so sehnt sich eigentlich jeder Christ im tiefsten Inneren nach der Gemeinde. Das ist das, was dem Herrn auf dem Herzen liegt und was aber auch in uns angelegt ist. Mit diesem Leben, das wir empfangen haben, das jeder Christ empfangen hat, bist du gleichzeitig ein Glied am Leib Christi geworden. Bist ein Stein für den Aufbau seines Hauses geworden. Lob den Herrn. Das ist so wunderbar. Und das ist etwas, das wir nicht, wie soll ich mal sagen, als einen Unterpunkt irgendwo anführen können, sondern so, das müssen wir ins Zentrum stellen. Weil es ist auch bei Gott im Zentrum. Es war für jeden Juden im Alten Testament im Zentrum gestanden. Waren sie weggeführt, dann gab es nur noch eins, beten für Jerusalem. Die Sehnsucht, wann geht's zurück? Und selbst wenn es mancher schon vergessen hatte, wir werden dazu noch kommen, aber dann gibt es doch einen Anlass. Gott erweckt sogar Menschen, die dir nachhelfen, dass dein Geist wieder erweckt wird. Ja, und du wieder dir bewusst wirst, wofür bin ich eigentlich da? Ich bin nicht dafür da, dass ich ein schönes Leben in dieser Welt habe. Bin nicht dafür da, irgendwas anderes aufzubauen als die Gemeinde. Das ist alles nur, ja, natürlich brauchen wir unseren Lebensunterhalt, wir müssen leben, ja, aber das ist nie, darf nicht unser Zentrum sein. Sondern der Herr möchte, dass wir auch das, was er auf dem Herzen hat, das ist auf unserem Herzen, ist. Er möchte seine Gemeinde haben. Eine Gemeinde, die herrlich ist. Und was die Gemeinde ausgezeichnet hat, war auch, dass sie eins war. Wo immer die ersten Christen waren, sie waren eins. Sie kamen zusammen und es war automatisch. Also, wobei das Wort automatisch gefällt mir nicht so gut. Es klingt so nach Technik, nach programmiert. Sie waren vom Wesen her eins. Auch wenn es hin und wieder mal Differenzen gab. Gab es schon. Lies, Neuen Testament ist ehrlich alles berichtet. Da wird sogar, der große Apostel kriegt da noch, hier noch einen Schatten. Weil er mal was gemacht hat, was nicht dieser Einheit oder diesem Leben entsprochen hat. Wir können sehen, ob trotz Differenzen, sie waren eins, sind gemeinsam vorangegangen. Haben immer wieder gemeinsam auch den Herrn gesucht. Sie waren, wie heißt es hier, Apostelgeschichte, nehmen wir mal kurz Kapitel 4. Oder Vers Kapitel 2. Die nun sein Wort annahmen, Vers 41 ist es, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Ja, hinzugetan. Sie blieben aber beständig in der Lehre, in der Gemeinschaft der Apostel, im Brotbrechen und im Gebet. Und Vers 44 heißt es, alle aber, die gläubig geworden waren, blieben beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. So eine starke Kraft, die hier am Wirken ist. Menschen kommen aus ihrem gewohnten Leben heraus und bilden eine völlig neue Gemeinschaft. Eine neue Einheit. Ein neues Leben. Und das zeigt uns, das will der Herr auch mit uns machen. Wobei diese Form der Gemeinschaft, dass man ständig immer nur zusammen ist, hat sich später dann schon ein bisschen geändert. Wenn man die Briefe von Paulus liest an die anderen Gemeinden, sie waren nicht alle nur im Tempel dort zusammen täglich, sondern sie sind alle einem geregelten Leben nachgegangen, haben gearbeitet, ja, und aber doch gleichzeitig die Versammlungen nicht versäumt, mit den Geschwistern Gemeinschaft gehabt, haben regelmäßig ihre Versammlungen gehabt und sie haben durch Christus gelebt, eine Beziehung, jeder eine Beziehung zum Herrn gepflegt. Dieser Ausdruck der Einheit, das ist etwas, was die Welt überzeugen kann. Ja, wie der Herr in Johannes 17 sagt, dass die Welt glaube. Ich habe euch die Herrlichkeit gegeben, dass ihr eins seid. Vers 22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie alle eins sein oder damit sie eins sein, wie wir eins sind. Vers 21. Ich bitte für sie, dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also das ist ein Zeugnis. So etwas ist ein Zeugnis. Herr Jesus, und danach sehnen wir uns, danach sehnt sich der Herr. Jerusalem. Und wir haben gestern schon gesehen, gegen dieses Zeugnis gibt es Angriffe. Die Pforten der Hölle machen sich auf. Ja, wo sind denn die Pforten der Hölle? Die Pforten der Hölle sind gar nicht so weit weg. Die sind uns sehr nah. Wie es gestern Abend rauskam. Der Feind möchte immer angreifen. Meistens oft tut das durch unseren natürlichen Menschen. Gell? So wie wir sind, so bin ich halt. Ja? Und dann meinen wir, so können wir die Gemeinde bauen. So wird die Gemeinde nicht gebaut. Sondern die Gemeinde wird gebaut, wenn wir durch Tod und Auferstehung gehen. Das beginnt mit der Taufe, wo du bekennst, ich will nicht mehr mich selber leben. Ich bin mit Christus gestorben und begraben. Mit ihm gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist jetzt unser neues Leben. Und immer wenn der alte Mensch rauskommt, ist das ein Angriff. Es gibt dem Teufel den Weg, die Möglichkeit, in der Gemeinde Schaden anzurichten. Deshalb muss der Herr uns da immer wieder erinnern, muss uns bewahren vor uns selber. Ich fand es gestern so einen wunderbaren Satz. Ich muss dem Herrn immer mehr vertrauen als mir selber. Ich möchte nie auf mich selber vertrauen. Gell? Paulus sagt auch, wenn wir auf Fleisch vertrauen könnten, wir tun es nicht mehr, wir vertrauen nicht mehr auf uns selber. Das setzt voraus, dass wir ein Leben im Geist lernen zu führen. Es ist der Geist, der den Unterschied ausmacht. Was hat in Apostelgeschichte den Unterschied ausgemacht? Dass sie jetzt alle gesagt kriegen, so, jetzt musst du aber alles verkaufen und dann lässt du alles hinter dir und dann kommen wir hier zusammen immer. Nee, er hat den Geist erfahren. Und dann wollte er die alten Dinge nicht mehr. Dann wollte er vorangehen mit dem Herrn, gemeinsam mit denen, die das auch erfahren haben, die den Herrn kennen und lieben. Deshalb ist es wichtig in der Gemeinde, dass wir den Geist kennen. Jerusalem ist etwas Himmlisches. Ja? Es gibt das irdische Jerusalem, Galaterbrief zeigt uns das, wie der Paulus die Gegenüberstellung macht, weil dort einige kamen und meinten, sie müssten da noch dafür sorgen, dass manche Gesetze eingehalten werden. Und im Galaterbrief wird uns dann gezeigt, dass dieses irdische Jerusalem, das die Juden heute noch so schätzen und was auch heute jetzt wieder in den Nachrichten, wer es ein bisschen verfolgt hat, in den Mittelpunkt gerückt wurde. Man sieht, da ist Zündstoff drin in diesem Thema, auch heute noch. Gell? Schon damals haben diese Denunzianten über Jerusalem gesagt, als sie es wieder aufbauen wollten. Das war immer eine aufrührerische Stadt, da gab es immer nur Probleme. Lass die bloß nicht weiterbauen. Ja. Das ist das irdische Jerusalem. Irdisch. Und dann heißt es, da sagt der Paulus, das irdische Jerusalem, das jetzige Jerusalem, das ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das heißt, die sind unter dem Gesetz, wenn es hochkommt, wobei das heutige Israel auch schon gar nicht mehr so sehr so gläubig ist in vielen Bereichen. Aber da gibt es ein anderes Jerusalem. Das Jerusalem droben, heißt es hier, Galater 4, Vers 26, ist frei. Und ist eure Mutter. Lobt den Herrn, wir haben auch eine Mutter. Die Gemeinde hat eine Mutter. Das ist das Jerusalem, das droben ist. Das heißt, es ist himmlischer Natur. Dem Wesen nach himmlisch, nicht irdisch. Ja. Brecht diesen Tempel ab, sagt der Herr Jesus. Gell? Und er ist tatsächlich 70 nach Christus abgebrochen worden. Das ist alles niedergerissen worden. Da steht nichts mehr. Ich habe mir sagen lassen, dass selbst die Klagemauer, die heute steht, das ist nicht ein Teil vom Tempel. Das ist ein anderer, ein Nebenbauwerk. Oder so eine Stützmauer oder sowas. Aber es war nicht wirklich vom Tempel der Teil. Brecht ihn ab. Und der Herr Jesus hat auch gesagt, er hat gesagt, O Jerusalem, wie oft wollte ich deine Kinder sammeln wie die Henne ihre Küken? Aber ihr habt nicht gewollt. Da spricht Gott aus ihm. Das ganze Herz Gottes spricht aus ihm. Die ganze Traurigkeit über sein Volk. Aber es gibt den neuen Bund. Es gibt das himmlische Jerusalem. Und wir sind von oben geboren. Und unsere Mutter ist das Jerusalem, das droben ist. Lob den Herrn. Also deine Wiedergeburt war die Geburt von oben. Wir kommen von oben. Es ist schon bewusst geworden. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Aber nicht nur jeder für sich ist wiedergeboren, sondern wir haben auch etwas Gemeinsames. Und das ist das, was der Herr unter uns hervorbringt, hervorgebracht hat schon zum Teil. Seine Gemeinde. Er baut seine Gemeinde. Und gerade im Galaterbrief wird auch gegenübergestellt. Da gibt es zwei Arten, wie man was baut. Das eine ist durch die Werke des Fleisches, das kann man in Galater 5 nachlesen. Und das andere ist durch die Frucht des Geistes. Und wir brauchen viel Frucht des Geistes. Wir müssen üben, im Geist zu leben. Übe dich, im Geist zu leben. Das muss nicht immer, wie soll ich mal sagen, so zielgerichtet sein, dass ich genau weiß, wie mich jetzt der Herr leitet. Aber übe dich einfach, dass du den Geist kennst. Üben. Oh Herr, manchmal rufe ich nur den Herrn an. Ich habe kein Ziel, was ich von ihm will. Aber ich komme zu ihm, sage, Herr, ich komme jetzt zu dir. Herr, ich brauche dich. Herr Jesus, du bist da. Herr Jesus, mein Geist. Also vor ein paar Jahren waren wir mal essen in so einem Restaurant mit meiner Familie und ich musste so eine Zeit lang auf mein Enkelchen aufpassen. Die war sehr aktiv. Und da waren zu einem anderen Raum, zwei Stufen. Und dieses kleine Kind hat gerade angefangen laufen zu lernen, lief ununterbrochen Stufen hoch, Stufen runter. Ich muss sie nur halten, dass sie nicht umfällt. Stufen hoch, Stufen runter. Wie aufgezogen. Immer nur, sie hat geübt. Sie hat geübt. Und heute ist sie schon ein bisschen älter. Die ist jetzt schon 4, wird sie jetzt. Und dann kann sie auch schon mal irgendwo hin, wo man ihr sagt, was sie machen soll. Sie kann jetzt laufen, hat geübt. Die kann jetzt vielleicht auch mal in einem Haus eine Treppe hochlaufen. Wir üben. Ohne Übung. Also üben. Das heißt, wir üben uns im Geist, den Herrn zu atmen. Wir haben ein Lied, atme ein den Herrn. Ja, oder Herr, lehr mich einzuatmen dich. Das ist die Übung des Geistes. Ich komme zum Herrn und sage, Herr, ich öffne mich jetzt dir. Herr Jesus, jetzt sprich zu mir. Herr, ich möchte mit dir eins sein. So einfach in dieser Haltung. Ja. Oft gibt es Probleme bei der Arbeit. Da gibt es aber eine kleine Möglichkeit, dass du dich innerlich kurz zurückziehst und sagst, Herr, danke, du bist da. Herr, ich mache mich eins mit dir. Du kennst auch die ganze Lage hier, aber ich vertraue dir. Lob den Herrn. Halleluja. Wir üben uns im Geist. Bei Übung klappt es nicht immer, dass man gleich Erfolg hat, aber Übung macht den Meister. Wir üben und üben. Ja, du lachst, aber der Herr sagt, dass wir eines Tages auch wieder Meister sein sollen. Ja, es ist so. Ja, wir sollen den Herrn so kennen. Eins sein mit ihm. Die Gemeinde wird im Geist gebaut. Und deshalb sollen wir uns immer üben, wenn wir zusammenkommen, im Geist zu sein. Durch den Geist. Da gibt es Dienste, die zu tun sind. Gestern hat es Gerd schon erwähnt. Und dann gibt es auch unterschiedliche Ansichten. Ja, wie gehen wir damit um? Herr, ich möchte lernen, im Geist diese Dinge, mit diesen Dingen umzugehen. Und dann gibt es vielleicht auch mal was, was mir widerstrebt, was mir nicht gefällt. Muss ich das jedem gleich sagen? Herr, ich bin mit dir gestorben. Lobe den Herrn. Halleluja. Es ist so eine Befreiung, dass wir nicht auf unserem Selbst oder auf unserem Willen beharren müssen. Es ist eine Befreiung. Der Herr macht wirklich frei. Er baut seine Gemeinde. Das ist auch beruhigend. Es ist sein Werk. Und der Geist, den sie dort erfahren haben in Jerusalem, der hat sie eins gemacht. Das war eine Einheit des Geistes. Ein Geist. Dadurch waren sie auch ein Leib. Ein Geist. Herr Jesus Christus. Ja, das ist das Jerusalem droben. Im 1. Korintherbrief wird uns eine kleine Warnung, und das ist eine große Warnung, eine ernsthafte Warnung, vor Augen geführt. Ich ermahne euch, Vers 10, durch den Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und keine Spaltungen unter euch duldet, sondern euch auf denselben Sinn und dieselbe Meinung ausrichten lasst. So alle dasselbe reden, das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt alle vorgelegt kriegen, ja, was wir alles reden dürfen und was nicht. Ja, du kriegst dann irgend so ein Heft und dann steht dann genau drin, hat jemand vorgegeben und jetzt dürfen wir alle nur das reden, was da drin steht. So ist es nicht gemeint. Aber wir reden alle dasselbe. Geschwister, ich hab von Anfang an die Gemeindeversammlungen so geschätzt, wo nicht nur einer eine Botschaft gibt, sondern wo viele Geschwister das Gleiche sagen. Und doch ist es anders, aber es geht in eine Richtung. Es ist aufbauend. Es ist ein Strom. Es ist der Geist. Und es ist nicht aber, ja. Also, der Herr spricht in eine Richtung und du hast aber eine andere Meinung und du meinst, du musst es jetzt hier mal sagen, hört mal zu. Ich sehe es aber anders. Ja. Da braucht man auch ein Empfinden dafür. Wie bewegt sich der Geist? Und auch diese Haltung, Herr, wir möchten eins sein. Wenn der Herr spricht, dann möchte ich das Sprechen hören. Wenn der Herr durch Matthias spricht, will ich hören, was der Herr durch Matthias spricht. Und wenn der Herr durch eine Schwester da hinten irgendwo redet, ich möchte gern hören, was der Herr durch diese Schwester zu sagen hat. Und es hat viel mit Reden zu tun, gell? Dass wir eine dasselbe redet. Die Gemeinde besteht auch, Versammlungen bestehen aus Reden. Wir haben hier nicht viele andere Dinge, nicht viele andere Medien, die wir einsetzen, außer das Wort. Wir reden, Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern. Und wir alle sollen lernen zu reden. Lerne, den Geist herauszusprechen. Das fördert die Einheit. Der Herr hat uns eins gemacht, lass uns in dieser Einheit gemeinsam weitergehen. Nicht unterschiedlich reden, das heißt, dass man plötzlich irgendwelche verschiedenen Ansichten verfestigt und dann sich irgendwelche Gegensätze herausarbeiten und dann meint man, man muss das eine gegen das andere ausspielen oder sowas. Das ist die Welt. Der Geist, lasst uns vom Geist geleitet werden. Der Geist führt, sodass wir alle in Einheit, obwohl viele verschiedene Seiten einer Wahrheit da sind, aber wir können in Einheit damit umgehen. Lob den Herrn. Weil es darf nicht zu Spaltung führen. Weil ein großer Verlust für das Zeugnis des Herrn ist eine Spaltung. Spaltung der Gemeinde. Hier heißt es, ich ermahne euch, ja, dass keine Spaltungen unter euch zu dulden. Ja, die Gemeinde soll eins sein und eins bleiben. Und diese Einheit ist auch eine Sache unserer Verantwortung. Aber wir müssen sehen, wie kostbar sie ist. Dann werden wir sie auch fleißig bewahren, festhalten. Wir werden alle aufgebaut, genau. Nee, die Gemeinde wird nicht gebaut durch menschliche Organisation. Wenn der Geist wirkt, wenn der Geist da ist, dann ist eigentlich die Einheit auch da. Jetzt ist die Frage, wie können wir diese Einheit auf Dauer bewahren? Wie können wir sie auf Dauer auch irgendwo festhalten? Und deswegen gibt es in der Schrift auch den Hinweis oder beziehungsweise wir finden Hinweise, dass die Gemeinde nie eine menschliche Organisation war. Sie war auch nie eine überregionale, organisierte Gemeinde. Natürlich, alle Christen, alle wiedergeborenen Christen gehören zur Gemeinde grundsätzlich. Sind unsere Geschwister. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Das ist die Wahrheit. Aber für die praktische Ausführung, für das Leben als Gemeinde, für den Ausdruck der Gemeinde, hier auf dieser Erde. Und obwohl Jerusalem, das himmlische Jerusalem, himmlisch ist, hat es doch seinen Ausdruck hier auf der Erde. Und wenn man in Offenbarung nachliest, es wird eines Tages vom Himmel auf die Erde kommen. Und heute schon baut der Herr mit uns die Gemeinde auf. Jetzt, was ist der Rahmen? Wichtig ist, dass der Herr hier da ist und regiert. Dass der Herr derjenige ist, der die Gemeinde initiiert. Und dass er regiert. Seine Autorität muss da sein. Und das andere ist, wir können uns nicht irgendeinen Namen geben und hintendran das Wort Gemeinde setzen. In Karlsruhe gibt es eine Gruppierung, die nennt sich Gemeindefabrik 88. Allein schon, ihr lacht, ja, aber die lachen nicht. Die finden das gut. Diese Gruppierung hat sich 1988 gegründet und die haben sich in so einem alten Fabrikgemäuer getroffen am Anfang. Und so gibt es unzählige Gruppierungen mit vielen verschiedenen Bezeichnungen, Namen, Denominationen. Und der Herr möchte auch, dass wir uns dazu stellen, dass wir nichts anderes sind als die Gemeinde. Betonung liegt nicht auf die Gemeinde. Ja, was seid ihr? Die Gemeinde in Karlsruhe. Die Gemeinde in Karlsruhe. Nee, wir sind die Gemeinde in Karlsruhe. Es darf nämlich auch nicht mehrere geben. An einem Ort gibt es, wenn ich meine Bibel richtig gelesen habe, an jedem Ort nur eine Gemeinde. Wenn von mehreren Gemeinden die Rede ist, dann immer nur im Zusammenhang mit einem Landstrich. Zum Beispiel in Judäa, da gibt es verschiedene Gemeinden, oder auch in Kleinasien. Wir können an einem Ort nicht viele verschiedene Gemeinden haben. Das ist das, Entspannende. An jedem Ort gibt es eine Gemeinde. Und ich muss mich nicht anstrengen, mit den Geschwistern in Bonn immer eins zu sein. Ich habe schon genug zu tun mit den Geschwistern in Karlsruhe. Gell? Natürlich ist es schön, wenn wir so wie jetzt zusammenkommen, gemeinsam in Einheit den Herrn genießen und die Zeit auch nutzen, um noch mehr ins Wort zu gehen. Aber am Ort, wo wir sind, da wird die Gemeinde aufgebaut. Und da sind wir alle gefordert, diese Einheit festzuhalten. Ja, dass der Feind da keinen Keil reintreiben kann, dass er uns nicht auseinander dividieren kann. Wir üben uns, die Einheit des Geistes festzuhalten. So, Einheit des Geistes. So, also wenn verschiedene Meinungen da sind, ist immer gut, gemeinsam sich zu wenden zum Geist. Wir haben Zugang, nicht vergessen, in einem Geist zum Vater. Lob den Herrn. Wir werden aufgebaut als zu einer Wohnung Gottes im Geist. Amen.